Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
Ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich. Heute zu Gast ist Olinda Albertoni. Sie ist die Leiterin vom Frauenhaus St. Pölten, beziehungsweise auch Haus der Frau genannt. Und sie möchte in diesem Zusammenhang, speziell in dieser Folge, auch auf die internationale Kampagne 16 Tage gegen Gewalt aufmerksam machen. Liebe Olinda, was steckt denn hinter dieser Kampagne und warum sind dir solche Initiativen und Aktionstage ja so wichtig?
Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute bei diesem Podcast dabei sein darf. Danke für die Einladung. Und ja, die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt ist jährlich eine wichtige Möglichkeit für uns, auf Gewalt gegen Frauen hinzuweisen. Und das ist deshalb so wichtig, weil wir sehen, über die vielen Jahre hat sich leider Gewalt an Frauen nicht wirklich verringert, sondern leider sogar ist das in den letzten Jahren für uns, was wir im Frauenhaus beobachten können, sogar viel mehr geworden. Das ist natürlich auch ein Resultat aus diesen Kampagnen, weil natürlich viel mehr Frauen über die Möglichkeiten, die sie haben, wenn sie aus einer Gewaltsituation flüchten wollen, wissen. Das heißt, das ist natürlich gut, ja, aber es braucht diese Kampagnen, weil, wie gesagt, also vor 40 Jahren wurde das Haus der Frau gegründet. Und damals waren 6 Plätze in St. Pölten für Frauen in dem Frauenhaus. Das wurde dann schon gleich in den ersten Jahren einmal ein bisschen erweitert. Und heute haben wir 18 Plätze plus die Plätze für die Kinder. Also wir können insgesamt 40 Personen beherbergen. Und gerade in den letzten Monaten haben wir eine ganz, ganz hohe Auslastung. Und natürlich nehmen wir jede Frau, die in einer Krise ist, auf. Wir suchen immer einen Platz und es gibt ja auch noch andere Frauenhäuser. Aber eigentlich sind wir eben sehr, sehr gut ausgelastet und das zeigt, wie wichtig es ist, allen Frauen sozusagen zu zeigen, es gibt so viel Gewalt und nur gemeinsam können wir Lösungen finden und gibt es Angebote, die Frauen einfach dann nützen können.
Bedeutet das, weil ist da dieser Rückschluss eigentlich dann konkret, dass man sagt, man weiß, also die Frau weiß, sie bekommt Hilfe und deshalb kann sie sich an jemanden wenden und deshalb wird es quasi offensichtlicher, dass es diese Gewalt gibt, während vielleicht vor 40 Jahren das noch nicht der Fall war? Oder glaubst du, dass tatsächlich die Taten gestiegen sind?
Ich denke, dass es immer schon schlimme Gewalt an Frauen gegeben hat. Und dass es aber früher noch ein viel größeres Tabu war, sich nach draußen zu wagen, es irgendjemandem zu berichten, Hilfe zu holen und die Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen, einfach noch viel weniger waren.
Du hast es schon angesprochen, das Haus der Frau gibt es ja schon seit 40 Jahren. Wie kam es da eigentlich zu dieser Gründung?
So wie es mir erzählt wurde, und unsere Pionierin und Gründerin des Hauses der Frau, das ist die Annemarie Victor, die ist damals nach Tirol gereist und hat sich in Tirol ein Frauenhaus, das es damals schon gegeben hat, angesehen und hat gesehen, wie dort Bäuerinnen mit ihren Kindern wohnen und war dann wirklich also sehr begeistert und fasziniert von dieser Situation, dass es da Hilfe gibt für Frauen und hat gesagt, wenn das in Tirol funktioniert, dann muss das in Niederösterreich auch möglich sein. Und es braucht genau so ein Frauenhaus, weil sie wusste von ganz vielen Frauen, die von Gewalt betroffen waren, aber die bis zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit hatten, wegzugehen. Und sie hat dann in St. Pölten wirklich ganz viel Lobbyarbeit betrieben und hat dann wirklich viele Unterstützerinnen gefunden. Und letztendlich war es dann auch möglich, also dieses Frauenhaus zu gründen, auch mit der Unterstützung der KfB-Frauen, die sich dann sehr für ein Frauenhaus eingesetzt haben.
KfB-Frauen, das würde vielleicht dich bitten, dass du das erklärst.
Ja, das ist die katholische Frauenbewegung und Annemarie Victor war zu diesem Zeitpunkt auch in dieser Organisation.
Verstehe. Ja, wenn ich mich jetzt an euch wende, welche, sag's jetzt mal so, Angebote gibt's da für Frauen, für Kinder?
Ja, also die Angebote sind sehr breit, weil es sehr wichtig ist, die Frauen gut zu unterstützen und ihnen dann letztendlich ja auch die Möglichkeit zu geben, wirklich in ein eigenständiges Leben zu gehen. Und insofern sind die Angebote einerseits sozialarbeiterisch und für die Kinder sozialpädagogisch. Da gibt es wirklich, also je nach Bedarf, einfach auch nach Situation der Frau und der Kinder unterschiedlichste Angebote. Bei den Frauen geht es am Anfang mal darum, zu stabilisieren, auch bei den Kindern, weil ja sie aus dieser Krisensituation, aus einer schrecklichen Gewaltsituation kommen und das erste ist einfach aufgefangen zu werden, ein bisschen so im Haus zu merken, da bin ich geborgen, da bin ich sicher, da wird jetzt unmittelbar keine Gefahr mehr sein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Frauen das mal erleben können und sich ein bisschen finden. Ganz oft sind sie auch verletzt, dann gibt es auch viel Kooperation mit Gesundheitseinrichtungen, mit dem Krankenhaus, weil es zum Beispiel auch eine gute Dokumentation der Verletzungen braucht. Eventuell auch gleich eine Anzeige bei der Polizei, damit später dann ein Strafverfahren stattfinden kann. Das sind so die ersten wichtigen Dinge. Und geht es in viele andere Angebote, je nachdem, was die Frau benötigt. Benötigt sie zum Beispiel eine Ausbildung oder braucht sie Arbeit, braucht sie weitere therapeutische Behandlungen, gibt es andere Bedürfnisse, die sie hat. Also manchmal ist es ein Deutschkurs oder geht es um aufenthaltsrechtliche Probleme und im Ende des Aufenthalts ist es dann immer wichtig, eine gute Wohnmöglichkeit zu finden. Und da geht es dann um eine leistbare Wohnung. Wie kann man die Wohnung finanzieren? Wie kann man sie einrichten? Und bei den Kindern sind es andere Fragestellungen. Da geht es natürlich auch immer auch um die seelische Gesundheit, manchmal die Kooperation mit der Möwe oder mit anderen Einrichtungen, damit die Kinder da gut unterstützt sind. Aber natürlich auch um Kindergartenplätze, um Schulplätze, und um alle diese Dinge, damit dann beim Auszug sozusagen alles gut vorbereitet ist, damit dieser Start in ein eigenes Leben auch wirklich gut gelingt. Weil wenn die Frauen diese Grundlage nicht haben, diese Basis nicht haben, dann ist es ja eigentlich auch nicht möglich, gut zu starten. Und dann ist die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht wieder zu dem Gewalttäter zurückgeht, natürlich gegeben. Und genau das möchten wir natürlich nicht. Wir möchten sie so lange gut unterstützen, bis dieser Start wirklich gut möglich ist.
Wow. Nochmal auf die Kampagne zurückzukommen. Ich nehme an, dass Gewalt gegen Frauen noch immer eine gewisse Form von, ja, ein gewisses Tabuthema ist. Wie würdest du dir eine Aufarbeitung vorstellen?
Ja, also natürlich ist es ein großes Tabuthema, das merken wir. Viele Frauen denken noch immer, sie sind die Einzige, die von so einer Situation betroffen ist, ja, obwohl es ja nachweislich und statistisch belegt ist, dass zumindest jede fünfte Frau von Gewalt betroffen ist.
Wow.
Jetzt mit den neuen Formen von Cybergewalt und Cyberstalking und all diesen Dingen, sagt man sogar jede dritte bis vierte Frau. Also es wird da wirklich auch mehr, wenn man wirklich alle Gewaltformen berücksichtigt. Und ja, genau dieses Tabu ist natürlich ganz, ganz wichtig aufzubrechen. Und darum braucht es einfach ganz, ganz viel an Informationsarbeit, an Veranstaltungen, an Diskussionen, an Unterstützung durch die Medien, durch die Politik. Das Thema muss einfach präsent sein und präsent bleiben, damit es möglich ist, wirklich ganz, ganz viele Frauen zu erreichen. Und ja, also da gibt es zum Beispiel, wir haben eben im Zuge unserer 40-Jahr-Feier da auch also wirklich ein großes Publikum in St. Pölten erreichen können. Das war uns wirklich also ein großes Anliegen und auch eine große Freude. Und vor allem in der Zusammenarbeit mit der Tangente konnten wir da wirklich also 2 Tage lang auch mit Workshops, mit Diskussionen, mit Veranstaltungen, zusätzlich eine Ausstellung über das Frauenhaus. Diese Ausstellung werden wir auch jetzt in der nächsten Zeit noch zeigen dürfen. Soweit ich erfahren habe, gibt es einen Ausstellungsraum in der Wiener Straße, und auch im Rathaus soll es möglich sein, diese Ausstellung zu zeigen. Und das sind alles Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, weil das Thema, wenn es präsent ist, dann auch wirklich in die Köpfe der Frauen kommt.
Ich finde das total arg, dass du sagst, mit sozusagen den neuen Medien betrifft es fast jede vierte, dritte
Ja.
Frau. Ich meine, ich weiß schon, dass dein Herz, sage ich jetzt einmal, für die Frau schlägt, aber mich wundert das echt und ich frage mich, warum ist das so gehäuft?
Naja, diese Hass im Netz-Geschichten, das
Nein,
sieht
nicht nur
man
das mit
komplett,
Hass
ja.
im Netz, sondern generell, warum richtet sich so viel
Ja.
Gewalt von Männern gegen Frauen?
Das ist wirklich schwer zu erklären. Ja, also weil, wie gesagt, also sichtbar ist, dass es umgekehrt nicht in diesem Ausmaß der Fall ist. Ja? Und wieso sich also da so viel Wut gegen Frauen richtet, das beziehungsweise vor allem auch so unreflektiert und auch wirklich also zum Teil halt dann bei der physischen Gewalt auch so brutal, also gegen Frauen richtet. Das ist schon einerseits unsere Sozialisation, würde ich sagen. Und ja, also ich denke, da liegen die Gründe wirklich auch in der Gesellschaft. Ja. Wie haben wir gelernt, uns zu verhalten? Ja, was war uns erlaubt in der Kindheit? Ja, also mussten Mädchen immer lieb und brav sein? Und wenn ein Bub mal sozusagen richtig Gas gibt und herumtobt, naja, es ist halt ein Bub. Und solange unsere Gesellschaft genau diese Rollen ja, so mehr oder weniger immer wieder möglich macht, ja, also dass dieses Rollenverhalten einfach so unterschiedlich ist, ja, dass es nicht zu einer wirklichen Gleichberechtigung kommt. Das sind Dinge, da muss man wirklich bei den Kindern ansetzen. Das geht im Kindergarten los, wenn Kinder da wirklich also gleichberechtigt erzogen werden mit denselben Möglichkeiten, ja, dann ist natürlich die Chance, dass sich das irgendwann ändert, gegeben. Aber Im Moment ist es in unserer Gesellschaft wirklich nach wie vor anders. Und das ist genau ein Thema, an dem wir als Frauenhausmitarbeiterinnen, als Frauen, als Feministinnen, da müssen wir dranbleiben.
Glaube ich auch, ja. Also, wow. ich denke mal, dass auch der Umstand, dass man als Frau oftmals dann auch finanziell abhängig ist von einem Mann, da auch mitspielt. Wie kann man eigentlich die Unabhängigkeit der Frau da unterstützen?
Ja, also diese Unabhängigkeit ist eben wirklich ganz, ganz was Wichtiges. Und das betrifft jetzt Frauen, die von Gewalt betroffen sind, genauso wie Frauen, die nicht von Gewalt betroffen sind. Und ein Leben in Unabhängigkeit führen zu können, das kann ich immer dann, wenn ich entweder mal eine gute Bildung auch einmal grundsätzlich habe, wenn ich dann später einen Beruf ergreifen kann, wo ich auch so weit Geld verdienen kann, dass ich mir meinen Lebensunterhalt leisten kann, dass ich wirklich auf eigenen Beinen stehen kann. Und das ist natürlich dann auch immer ein großer Vorteil in Beziehungen, weil wenn mein Partner weiß, ich kann jederzeit gehen, wenn mir was nicht passt, ja, weil ich einfach mein Leben selbst bestreiten kann, dann ist das eine andere Ausgangssituation als in einer Beziehung, wo es ein totales Machtungleichverhältnis gibt, weil zum Beispiel die Frau eben auf das Einkommen des Mannes angewiesen ist, weil sie vielleicht auch nicht dieselben sozialen Kontakte hat, er derjenige ist, der sie ständig nach außen vertritt, sie zum Beispiel, manche machen ja auch Amtswege auch nicht alleine oder dürfen es nicht, weil die Gewalttäter sie versuchen, da möglichst abzuschirmen von allen anderen und von der Außenwelt. Und genau diese Dinge machen so abhängig. Und dann ist natürlich ein eigenes Leben noch viel schwerer zu erreichen. Und es dauert auch viel länger, bis das möglich ist, als wenn eine Frau ohnehin schon wirklich fest im Leben steht, ihre Frau steht und die Dinge, die sie braucht und die sie möchte, gut selbst erreichen kann.
Wie schaut es da eigentlich aus? Ich meine, das klingt jetzt in dem Sinn so, dass es eher Frauen betrifft, die sozusagen auch in einem Umfeld von Armut sind, aber ich glaube auch, dass das durchaus in Kreisen geschieht, wo das nicht der Fall ist.
Ja, da hast du ganz recht. Und es gibt also auch körperliche und physische Gewalt, genauso in, sagen wir jetzt mal, Akademikerhaushalten oder in Familien, die wirklich also finanziell sehr, sehr gut gestellt sind. Das hat nichts damit zu tun. Gerade das kann ja dann auch so ein bisschen die Verführung für eine Frau sein, der typische goldene Käfig. Wo man sagt, sie hat alles, ja, und sie duldet auch alles. Und da aus diesen Beziehungen sich rauszulösen, das ist dann auch oft sehr, sehr schwer für eine Frau, weil sie ja dann in dem Augenblick, in dem sie sich löst, auch viel verliert. Und ja, also da sehen wir, also das ist genauso schwer, oft wie in anderen Situationen, sich aus einer Gewaltsituation zu lösen. Und genau diese Situationen sind eben diese Abhängigkeiten. Oder natürlich auch emotionale Abhängigkeiten, ne? Also das ist, sich aus einer Gewaltbeziehung herauszulösen, ist wirklich keine einfache Sache. Und da gibt es so ein schönes Modell, die Gewaltspirale, die sehr gut beschreibt, wie schwierig es ist. Weil oft ist es so, dass nach einem Gewaltausbruch durch den Täter, durch den Mann, dann wieder so eine Phase kommt, wo er sich entschuldigt, wo es ihm leid tut, wo er die Frau beschenkt, sich bemüht. Es ja auch wirklich so ist, dass es ihm leid tut. Und die beiden erleben dann oft nach einem Gewaltverfall wirklich eine wunderschöne Zeit wieder miteinander. Das ist wie so ein bisschen so eine neue Verliebtheit, wo es dann wieder besonders gut funktioniert. Nur leider ist es so, wenn die Frau dem Mann dann wieder eine Chance gibt und ihm verzeiht, und es aber keine Konsequenzen gibt, wo es heißt, also, bitte kümmere dich darum, dein Problem anzugehen. Es gibt ja jetzt mittlerweile viele Möglichkeiten. Es gibt Antigewalttraining, man kann eine Psychotherapie machen, man kann einen Alkohol- oder Drogenentzug machen, je nachdem, was eben da auch die Ursache manchmal auch ist, dieses gewalttätigen Verhaltens. Aber wenn es dazu nicht kommt, ja, dann wird diese Situation nicht unterbrochen und dann kommt es meistens, wenn die Frau verzeiht, früher oder später wieder zu einem Gewaltvorfall. Und so wie wir das sehr in ganz, ganz vielen Situationen beobachten, wird das dann auch immer häufiger und die Gewalt immer schwerer, wenn es zu keiner Situation kommt, wo die Frau sagt, jetzt steige ich aus. Und drum wird es dann gegen Ende, also dann auch immer gefährlicher für die Frau. Und ja, also wo wir dann oft dann vor wirklich einem Femizid zum Beispiel stehen und also alle sagen, wie kann das sein? Das hat niemand gewusst. Das sind oft Frauen in Beziehungen, die wirklich also sehr zurückgezogen leben. Und wo niemand etwas gewusst hat und die Frau sich auch leider vorher nie an irgendeine Hilfseinrichtung gewandt hat.
Du hast es angesprochen, dass das vielleicht dann durchaus auch gar nicht so, ja, dass es durchaus, naja, ich würde es sagen, gefährlich, ich mache das unter Anführungsstrichen, aber ich höre es ein bisschen heraus, ist, dass ich das auch zur Sprache bringe. Wie kann ich das relativ unauffällig machen?
Ja, also es kommt immer darauf an, wie ist die Situation. Ja? Ist sie schon hochgefährlich? Ja? Muss ich jetzt damit rechnen, dass mich mein Partner attackiert im nächsten Moment? Oder ist die Situation gerade so, dass ich zum Beispiel gut jemanden anrufen kann, mich aus dem Haus davon stehlen kann oder wie auch immer? Ja? Da muss man wirklich sehr genau schauen, wie ist die Situation wirklich und wie kann ich mich selber jetzt aus dieser Gefahrensituation bringen. Wenn das sehr akut ist, da, dann ist am besten, ich ziehe mich in irgendein Zimmer zurück, wo ich mich einsperren kann, am besten aufs WC oder sonst irgendwo hin und rufe die Polizei. Ja? Und bleib dort, bis sozusagen Hilfe da ist. Wenn die Situation so ist, dass ich noch flüchten kann, na, dann ist es immer gut, einfach, wenn sich's ausgeht, noch die wichtigsten Dokumente mitzunehmen und zu gehen, ja, und sich dann Hilfe zu holen. Das kann sein, natürlich kann ich gleich zur Polizei gehen, ja, und sagen, ich habe Angst, ja, mein Partner bedroht mich. Ich kann aber auch in den nächsten Supermarkt gehen und jemanden um Hilfe bitten, was mir jetzt dann in diesem Moment am geeignetsten scheint, ja, mich an eine Nachbarin zu wenden, was auch immer, ja, also einfach wegzugehen, um Hilfe zu holen oder mich jemandem anzuvertrauen, um Hilfe zu bekommen. Wie gesagt, und die beste Situation ist natürlich die, wenn Frauen merken, die Gewalt nimmt zu oder sie hat vielleicht die Trennung angekündigt und das sind so Situationen, wo es dann oft eskaliert, ja, und wo wir auch oft sagen, das sind die gefährlichsten Situationen für Frauen, wenn sie schon angekündigt haben, sie wollen die Beziehung eventuell beenden und der Partner da in großer Angst ist, die Frau zu verlieren und dementsprechend gefährlich sind diese Situationen auch. Und wenn eine Frau da zum Beispiel schon einmal im Frauenhaus anruft und ausmacht, sie würde gerne kommen, dann kann sie es natürlich auch gut vorbereiten. Ja, weil dann kann sie auch schon Dinge mitbringen, die sie braucht, für sich, für die Kinder, ein bisschen was zusammenpacken. Wichtig sind immer die Dokumente mitzubringen, damit sie dann alles hat, was sie braucht. Das ist der Idealfall, ja. Und dann kann man auch schon viele Fragen beantworten in einem ersten Telefonat oder dann auch in einem Erstgespräch, wenn die Frau mal zu einer Beratung kommen kann. Dann weiß sie einfach schon sehr viel über das Frauenhaus. Bei uns gibt es eine Webseite, das ist hdfp.at. Und da sind zum Beispiel auch sehr, sehr viele Fragen schon auf der Webseite beantwortet.
Das verlinke ich dann gerne. Du hast angesprochen, ich könnte auch in den Supermarkt gehen, ich könnte auch die Nachbarin zum Beispiel fragen. Wenn da jetzt jemand auf mich zukommt, wie gehe ich damit um? Beziehungsweise kann ich mich als Privatperson, wie kann ich mich engagieren? Ich denke auch, wenn ich jetzt die Nachbarin bin, dann werde ich ja wahrscheinlich das mitbekommen, ne?
Ja, genau. Also, was ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, eben wenn man es mitbekommt, dann ist es klar. Ja, also wenn ich höre, dass es da Gewalt gegeben hat und das ist akustisch zu vernehmen, dann ist es ganz klar. Aber es gibt ja oft die Situation, dass eine Frau sich anvertraut und ich weiß jetzt selbst noch nichts über diese Situation. Und da ist es ganz, ganz wichtig, der Frau Glauben zu schenken und das, was sie erzählt, ernst zu nehmen und es nicht zu bagatellisieren und zu verharmlosen. Es ist ganz, ganz wesentlich, weil jede Frau, die von Gewalt berichtet, tut in diesem Moment einen sehr, sehr mutigen Schritt. Und es ist eine Riesenüberwindung, weil wir ja sagen, es ist nach wie vor ein Tabu, es ist nicht leicht, über Gewalt zu berichten. Das ist ein wirklich großer Schritt. Und wenn sie in diesem Moment, egal wo sie sich dann offenbart, nicht ernst genommen wird, dann wird sie sich wahrscheinlich für lange Zeit verschließen. Und darum ist es so wichtig, egal ob sie jetzt ins Krankenhaus geht und sich einer Krankenpflegerin anvertraut oder ob sie zur Polizei geht, ob sie zur Nachbarin geht oder zur besten Freundin, ja, und zu mir kommt. Wichtig ist, ich muss sie ernst nehmen. Und ich darf, selbst wenn ich selbst ein anderes Bild, ja, von dieser Situation habe, vielleicht wenn es meine beste Freundin ist und ich kenne ihn auch, dann ist es so wichtig zu sagen, nicht zu sagen, geh, den kenne ich doch. Das ist nicht so. Was habt's denn immer mit? Das ist doch nicht so schlimm. Sondern das einfach stehen zu lassen, selbst wenn ich eine andere Meinung habe, kann ich ja sagen, schau, da ist eine Hilfseinrichtung, geh in eine Frauenberatungsstelle, ruf im Frauenhaus an, erkundig dich, geh ins Gewaltschutzzentrum, wenn du denkst, das ist wichtig, und das nicht zu bewerten. Weil wie das dann letztlich ausgeht, ja, das ist ja so ohnehin offen. Ja? Also da kann eine Anzeige sein, kann keine Anzeige sein. Manche Frauen wollen nicht anzeigen, das ist ganz unterschiedlich. Ja? Um das geht es nicht zu bewerten, wer ist schuld und wer hat was getan, sondern einfach die Hilfsangebote weiterzugeben.
Das heißt, du würdest jetzt aber auch nicht unbedingt dazu raten, dass man selbst, also quasi als Zeuge oder jemand, der es einfach bemerkt oder dem es auffällt, da Schritte einzuleiten. Wie kann ich das verstehen? Oder sagen wir
Nein,
mal, die
ja.
Situation.
Also wenn ich zum Beispiel wirklich höre, ja, dass es Gewalt gibt in meiner Nachbarwohnung, dann kann ich die Polizei rufen. Ja, weil das ist auch ein Zeichen und das ist so wichtig, dass unsere Gesellschaft eben über diese Dinge nicht hinwegsieht. ja, und das nicht akzeptiert, dass das vorkommt, sondern dass ich sehr wohl da Hilfe holen kann. Ich muss mich nur selbst nicht gefährden. Ja, also ich muss jetzt nicht unbedingt dort anläuten, ja, wenn ich mich selber fürchte, ja, weil ich weiß ja nicht, ist der Gewalttäter so wütend, dass er mich dann auch attackiert. Also das muss ich ja nicht provozieren. Aber wenn zum Beispiel die Situation noch nicht so eskaliert ist, wenn es nur immer wieder Schwierigkeiten oder Streitereien gegeben hat oder ich habe es dann am Gang einmal gehört und ich treffe die Frau dann mal alleine, kann ich sie natürlich ansprechen, ja? Kann ihr Unterstützung anbieten. Ja? Entscheiden muss es die Frau. Das ist auch ganz wichtig. Also selbst wenn wir können eben Hilfsangebote anbieten, wir können vermitteln, entscheiden wird das dann die Frau selbst.
Kann ich als Privatperson das Frauenhaus unterstützen?
Ja, Ja, also wie gesagt, gerade eben weil wir jetzt so eine hohe Auslastung haben, so viele Frauen und viele Kinder, sind wir natürlich dankbar für vor allem finanzielle Unterstützungen. Also da gibt es ein Konto fürs Frauenhaus, wo man spenden kann. Und es ist so, dass wir ja grundsätzlich also gut finanziert sind vom Land und von der Stadt St. Pölten, die unseren sozusagen den alltäglichen Betrieb ja sehr, sehr gut finanzieren und auch unterstützen. Allerdings alles, was wir zusätzlich brauchen, sei es neue Spielgeräte für die Kinder oder kleine Umbauten, Renovierungen im Haus. Alle diese Dinge, die wir sonst, Freizeitangebote oder was auch immer wir zusätzlich noch fürs Haus brauchen und für die Kinder brauchen, das müssen wir extra über Spenden finanzieren.
Also da gibt es genügend Anforderungen auch an euch.
Ja.
Eine andere Frage noch. Was würdest du einem Mann sagen, der zum Beispiel meint, ja, dass er Frauen gut behandelt und dass ihn deshalb das Thema gar nichts angeht?
Das ist natürlich bei vielen Männern so, ja, dass sie Frauen gut behandeln. Würde ich sagen, jetzt nochmal der Großteil der Männer ist nicht gewalttätig. Das möchte ich auch mal vielleicht sagen. Und der Großteil hat im Erwachsenwerden gelernt, dass man eben, wenn man wütend ist, auch andere Möglichkeiten hat, als zuzuschlagen. Trotzdem, wir sind die eine Hälfte der Gesellschaft und die Männer sind die andere Hälfte der Gesellschaft. Und es ist einfach wichtig, da die Unterstützung zu haben von Männern, die sich auch dann dazu äußern, ja, die sagen, sie tragen diese Haltung auch nach außen, dass Gewalt an Frauen, an Kindern nicht passieren darf. Und wie gesagt, ja, es braucht Feministen.
Ja, und auch ein Vorbild vielleicht zu sein und sich
Ja,
wirklich an der
genau,
Reaktion zu
ja.
beteiligen.
Also eben, ja, also wir sehen es zum Beispiel auch bei den Kindern, wie wichtig es ist, dann eben auch positive männliche Role Models zu haben. Ja? Und also der Gewalttäter zu Hause, der Vater, der vielleicht eben das nicht kann, dass es da eben auch eben andere Männer gibt, die sehr wohl ein gutes Vorbild für ein Kind, für ein Mädchen, für einen Buben sein können.
Was macht dir eigentlich, ich meine, ich denke mal, du hast sicher schon sehr, sehr viel gesehen, miterlebt. Was macht dir der Mut? Was gibt dir Hoffnung?
Es ist schon sehr, sehr schön zu sehen, dass wir doch sehr viele Frauen und Kinder begleiten können und es dann doch oft gelingt, aus dieser schwierigen, krisenhaften Situation herauszukommen und ja, in ein gutes Leben zu gehen, in ein Leben, in dem man sich wohlfühlt, in dem man sich sicher fühlt. Und das sehen wir doch immer, immer wieder. Und genau das gibt Mut. Und ja, wir sehen zwar, dass es noch lange erforderlich sein wird, Frauen zu unterstützen, weil eben unsere Gesellschaft noch nicht so weit ist, dass es keine Gewalt an Frauen gibt. Das wäre so die wunderschöne Wunschvorstellung, dass es grundsätzlich keine Gewalt mehr in der Gesellschaft gibt. Aber das ist natürlich eine Wunschvorstellung. Und ja, insofern ist es dann aber schön, an diesen kleinen Schritten in den einzelnen Familien zu sehen, dass es immer wieder gut gelingen kann.
Ich ja, sage danke für die vielen, vielen Informationen und ja, ich denke, dass wir da vielleicht auch einen kleinen Beitrag zur Aufklärung leisten können mit dieser Folge und auch ihr Mut machen, dass man sich meldet, weil es da eine Anlaufstelle gibt.
Ja, sehr, sehr gerne. Und
Dann lade ich dich jetzt ein zum zweiten Teil für mich und von Zeit für mich und du hast ja einen Wunsch geäußert, nämlich, dass wir ein bisschen in die Bewegung gehen, weil dir selbst das sehr gut tut, vor allem abends, hast du mir erzählt, weil du ja durchaus auch am Schreibtisch viel sitzt
ja.
und hast dir da ein paar Yoga-Übungen gewünscht. Vor allem für die Wirbelsäule, genau. Das.
Ja, genau.
Und ich habe mir gedacht, ich möchte gern was so auf allen Vieren auf der Matte machen und hoffe, dass alle, die uns nicht sehen, das auch hörerisch gut ja, mitmachen können. Und lade einfach einmal dazu ein, dass wir unsere Hände aufwärmen, bevor wir uns quasi darauf stützen. Da können wir die Finger mal ineinander nehmen und dann einfach Kreise machen. Wenn man es nicht sieht, dann so nach dem inneren Befinden, die Handgelenke kreisen, so dass man das Gefühl hat, man wird warm. Und dann auch die Richtung einmal ändern. Und dann ganz symbolisch auch vielleicht, dass wir mal unsere Hände frei machen, die Hände auch ausschütteln. Und dieses Schütteln können wir auch in die Arme bis zu den Schultern bringen. Und dann gerne mal über die Nase einatmen und über den Mund ausatmen. Das machen wir gleich noch einmal. Sehr gut. Und dann lade ich dich ein, dass du auf deine Matte kommst, beziehungsweise ja, geht das auch auf dem Teppich oder wenn man sich eine Decke hinlegt. Man braucht jetzt nicht unbedingt eine Matte. Und wir kommen hier mal auf alle vier. Kannst dann deine Hände nochmal gern so aufheben, so wie eine Katze, die sich so ein Nest baut. Nochmal Bewegung hineinbringen in die Hände, auch in die Finger, den Boden unter dir wirklich wahrnehmen. Auch in den Boden hineingreifen. Sehr gut. Und wenn du das Gefühl hast, du hast so einen guten Bodenkontakt und der Boden stützt dich auch, stülp dann gern mal die Zehen um, gib ein bisschen so das Gewicht nach hinten, dass du ein bisschen Dehnung spürst in den Fußsohlen. Und dann beweg dich frei. Schau mal, wie geht's dir jetzt gerade? Gibt es da Engstellen im Körper? Wo kannst du über die Bewegung Freiraum schaffen? Welche Bewegung tut dir jetzt im Moment gerade gut? Kannst da ganz nach deinem Rhythmus gehen? Und dann auch den Atem dazu einladen, tiefer zu werden. Und wenn es dir gelingt, dann schau mal, ob du über die Nase ein- und ausatmen kannst. Es hilft auch unserem Nervensystem, sich zu beruhigen. Vielleicht hast du aber auch das Gefühl, es tut dir gut, über den Mund auszuatmen, Anspannung abzugeben. Dann werden wir unseren Atemrhythmus nutzen für die nächste Übung, Katze Kuh. Mit dem nächsten Einatmen, schau mal, ob du deine Wirbelsäule ganz lang machen kannst und den Brustraum weiten kannst, sodass du hier ein bisschen Dehnung wahrnimmst an der Vorderseite deines Körpers. Und wenn dein Ausatmen kommt, wird dein Rücken ganz rund wie ein Katzenbuckel. Kannst du auch mal den Kopf hängen lassen. Und nun fließt du wieder mit dem Einatmen in so eine sanfte Rundung, öffnest den Brustbereich. Und lass dich von deinem Atem führen. Beim Ausatmen wirst du rund wie eine Katze. Mit dem Einatmen finden wir sozusagen in die Kuh und denke an Länge. Lass uns das in beide Bewegungsrichtungen noch einmal machen. Wir mobilisieren da ganz wunderschön im Bereich der Wirbelsäule. Und setz dich gern nochmal zurück auf die Fersen, schüttel nochmal deine Hände aus. Unsere nächste Übung ist der Tiger. Wenn du das Gefühl hast, das passt nicht so für deine Handgelenke, du kannst auch auf die Fäuste kommen. Ich zeige das auch gern mal vor. Wir strecken dann mal unser linkes Bein nach hinten aus. Die Zehen berühren in dem Fall den Boden. Und du hebst dann dein Bein parallel zum Boden an. Schaust, dass dein Becken gut stabil bleibt. Wenn es dir gelingt, dann kannst du auch den rechten Arm ausstrecken, so wie wenn du quasi Auto stoppst. Und wenn du möchtest, fließt du hier wieder mit dem Ausatmen, bis du rund bringst, Knie und Ellenbogen bzw. Knie und Stirn zueinander. Und mit dem Einatmen machst du dich wieder lang. Ausatmend wirst du rund und bündelst die Energie in deiner Körpermitte. Mit dem Einatmen kannst du dir vorstellen, dass du dich ausdehnst wie eine Sonne. Ausatmend wirst du rund, bündelst die Energie in deinem Kraftzentrum. Und aus dem Kraftzentrum heraus strahlst du beim Einatmen. Mach mal auch hier eine Wiederholung noch. Ausatmend rund werden. Und mit dem Einatmen streckst du dich. Löse dich wieder, setz dich gern nochmal zurück, schüttel nochmal deine Hände aus. Gerne kannst du auch nochmal die Übung vom Beginn machen, dieses Kreisen in den Handgelenken. Ein Tiger ist eine schöne Übung, mit der wir so die kleinen Muskeln entlang der Wirbelsäule kräftigen können, die uns Halt geben, die uns stützen. Wenn du bereit bist, dann machen wir die Übung auch auf der anderen Seite. Finden wieder stabilen Halt, verbinden uns gut mit dem Boden, der uns trägt. Und strecken nun das rechte Bein, Fuß wieder auf den Boden, kraftvolle Mitte. Dann heben wir das Bein an, strecken den linken Arm und mit dem Ausatmen werden wir wieder rund. Einatmen, Länge gewinnen, ausatmen, runde. Achte darauf, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst, dass dein Bauch dich hier wirklich stützt. Das ist auch eine schöne Übung, wo du wahrnehmen kannst, wie kraftvoll du bist. Lass uns noch einmal in die Streckung gehen. Dann werden wir noch mal rund. Und schließlich bringen wir die Hände, also die Hand wieder zum Boden zurück und fließen zurück in die Position des Kindes. Du kannst hier gerne die Stirn auf den Boden ablegen und deine Stirn ein wenig massieren. Wie siehst, berührt nun die Fersen. Eine schöne Übung, die ein wenig dehnt, auch im Gesäßbereich. Und jetzt kannst du vielleicht auch die Gedanken, die so in deinem Kopf herumschwirren, an den Boden abgeben. Wenn du möchtest, strecke in dieser Haltung auch gerne einmal deine Arme aus und mach dich hier noch einmal lang. Mit dem Ausatmen kannst du mit den Händen zur Seite wandern, spürst dann auch so eine Seitkörperdehnung, schaffst dir hier nochmal Raum zwischen den Rippen, so dass dein Atem tiefer fließen kann. Komm gerne noch einmal zur Mitte zurück und wandere dann zur anderen Seite. Nimm hier einen wunderbar tiefen Atemzug. Und schließlich kommen wir wieder zur Mitte zurück, helfen uns mit den Händen wieder hoch ins Sitzen zu kommen, in den Fersensitz. Schütteln nochmal die Hände aus. Und schenken uns noch eine kleine Massage im Gesicht. Du kannst deine Fingerkuppen so zu den Augenbrauen bringen. Dann fließt du mit deinen Fingern nach oben Richtung Stirn, über die Schläfen Richtung Kinn, zeichnest deine Gesichtsform nach. Beginnen wieder im Bereich der Augenbrauen, über die Stirn, nach unten Richtung Schläfen zum Kinn. Das machen wir einmal noch. Dann nimm dir einen Moment Zeit, um zu spüren, was diese Übungen mit dir gemacht haben, wie es dir jetzt geht. und dann schließlich wieder deine Sinne im Außen zu verankern. Bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Mitmachen. All jene, die den Podcast über Audio hören. Ich verlinke gern auch die Videoaufnahme, wo man dann auch sieht, welche Übungen ich gemacht habe. Ich hoffe, es ging auch rein übers Hören. Danke, Olinda, für deine Zeit.
Danke dir für die Einladung.
Ja, ich wünsche euch wirklich alles Gute. Ja, und dann bedanke ich mich auch bei all jenen, die uns zugehört haben, beziehungsweise uns zugesehen haben.
Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.